Was für ein Text. Alles vier tolle Strophen. Ein bisschen sind da drin Dinge verarbeitet, die auch im Predigttext auftauchen. Ich lese aus 2. Petrus 1, die Verse 3 bis 11. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist. So wendet nun allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit Brüderlichkeit und in der Brüderlichkeit die Liebe. Denn wenn dies alles bei euch ist, reichlich bei euch ist, wird's euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Darum, Brüder und Schwestern, bemüht euch umso mehr, umso eifriger, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals straucheln, und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Erste Strophe aus diesem Lied, lasset uns mit Jesus ziehen, da kommt vor die Aussage, irdisch noch, schon himmlisch sein. Also dichter gedrängt kann man es gar nicht sagen, kürzer kann man es gar nicht ausdrücken. Aber wir haben es hier im Predigttext auch, da schreibt nämlich Petrus, dass es darum geht, Anteil zu bekommen an der göttlichen Natur. Jetzt schon, nicht irgendwann. Petrus hat denselben Aufbau in seinen Briefen wie auch Paulus. Könnt ihr mal vergleichen. 1. Petrusbrief, 2. Petrusbrief kommt ein großer Lobpreis und dann wird dargestellt, was uns geschenkt ist. Und Paulus macht es genauso. Es kommt immer zuerst der Zuspruch dessen, was uns von Gott geschenkt ist. Dann wird auch der Anspruch formuliert, der daraus dann logischerweise auch resultiert. Hier im Text haben wir zweimal Perfekt, Vergangenheitsform, aber es gibt ja im Deutschen auch unterschiedliche Vergangenheitsformen. Ne? Wir machen jetzt ein bisschen Deutschstunde. Ich fuhr mit dem Fahrrad, ja, das ist eben gewesen, die Elster entlang, ich noch nie. Aber wenn ich sage, ich habe das Gartentor repariert, das ist perfekt, dann bedeutet das, dass das, was da geschehen ist, Bedeutung hat für jetzt, für die Gegenwart. Das nehme ich jetzt wieder ganz. Wenn ich sage, ich reparierte es, dann könnte es sein, dass es zwischenzeitlich schon wieder kaputt gegangen ist. Aber wenn ich sage, ich habe es repariert, dann heißt das, da habe ich es gemacht und jetzt hat es Bedeutung. Nicht? Deutsch ist eine schöne Sprache, eine gute Sprache, wenn man sie denn beherrscht. Es werden immer weniger. Deswegen gibt es Deutschstunde. Petrus schreibt hier, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine Kraft geschenkt. Ist nichts, was wir noch erwarten, wo wir sagen, oh, hoffentlich bekommen wir es. Und es hat Bedeutung für jetzt. Durch sie, durch die Kraft Gottes, sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt. Und das heißt, sie sind jetzt unser, sie sind jetzt unser Besitz. Also hier hat Petrus ganz deutlich, wie es auch Paulus macht, klar formuliert, was uns gegeben ist, den ganzen Zuspruch des Evangeliums, den ganzen Segen, der uns schon gehört. Aber dann kommt er doch sehr schnell zu dem, was aus dem Segen jetzt abgeleitet wird. Er spricht nämlich ganz kurz und knapp vom Fleiß, den Christen aufwenden sollen, und zwar allen Fleiß. wendet allen Fleiß daran. Das heißt, eine Steigerung ist dann nicht möglich. Wir sollen immer alles geben. Und ich möchte deutlich sagen, die nach der Reformation eingerissene Einseitigkeit im Protestantismus, mit der immer betont wird, dass allein der Glaube genügt, soweit, dass dann völlig ausgeblendet wird, dass Glaube eigentlich nur da vorhanden ist, wo auch Konsequenzen erkennbar sind. Diese Einseitigkeit, die es im Protestantismus dann leider gibt, die kennt das Neue Testament nicht. Also ein solches Auseinanderreißen von zusammengehörenden Dingen kennt das Neue Testament nicht. Das ist ein geschichtliches Ereignis, weil in der Reformationszeit die Wirklichkeit und Notwendigkeit und Alleinwirksamkeit des Glaubens so deutlich betont wurde im Unterschied zur Theologie der damaligen Zeit und dem Papsttum und allen daraus resultierenden Merkwürdigkeiten, ist das so stark betont worden, dass das dann irgendwie abgelöst worden ist zunehmend von dem, was im Neuen Testament noch zusammengehört, nämlich bei allen Aposteln, bei Paulus genauso wie Petrus, im Hebräerbrief sehen wir es, bei Jakobus sehen wir es, es gibt bei Johannes, es gibt gar keinen Apostel im Neuen Testament, der das nicht zusammendenkt. Dass uns nämlich von Gott etwas geschenkt ist, dass wir befreit sind durch Christus und dass das selbstverständlich und logischerweise Konsequenzen hat für unser Leben. Und wo diese Konsequenzen es nicht hat, da ist auch der Glaube nicht, sondern da ist das nur ein hohles Wort. Petrus nimmt den Ausgangspunkt seiner Ermahnung ganz deutlich bei der Gnade. Alles ist uns geschenkt, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient. Wäre auch eine Predigt wert, dass das zusammengehört. Ne? Leben, ganz allgemein, Frömmigkeit. Wir sind ja nicht nur fromm, wir sind fromm, aber eben in unserem Leben. Es gibt ein ganz normales irdisches Leben. Auch dafür ist uns alles von Gott geschenkt. Und für die Frömmigkeit auch. Und es ist kein Widerspruch darin, dass Petrus sagt, alles ist uns geschenkt und trotzdem ermahnt er die Gemeinde jetzt zum Fleiß, weil sich nämlich Glaube und Werke nicht ausschließen. Dass wir von Gottes Gnade leben und dass jegliches geistliches Leben nur in Gott seinen Ursprung haben kann, das ist ganz klar. Nur von Gott her gewinnen wir überhaupt Kraft, aber das bedeutet nicht, dass wir untätig sind. Und ich möchte das mit einem Beispiel nehmen. Von der Empfängnis. Wir empfangen von Gott geistliches Leben, Kraft und Segen. Und wie ist es bei der natürlichen Empfängnis, wenn ein Mensch geboren werden soll? Ja, das ist ja ein schönes Wort, ne? Empfängnis. Also ein Mensch kann sich sein Leben nicht selber geben, das ist klar. Aber wenn da dieses neue Leben beginnt, dann geschehen da ja unglaubliche Prozesse von Entwicklung und Wachstum, ne? Ist ja nicht so, dass da nichts passiert, sondern da passiert ja unwahrscheinlich viel. Sonst ist gar kein Leben da. Und wenn dieses aufhört, dann würde der Gynäkologe sagen, jetzt stimmt was nicht. Leben geht nicht weiter, es entwickelt sich nicht. Ist dann bedrohlich. Und deswegen ist der Apostel Petrus hier ja auch so deutlich und sagt, wendet allen Fleiß daran, dass jetzt bestimmte Dinge auch in eurem Leben sichtbar werden, sich ereignen. Dass wir ein geistliches Leben haben, ist Geschenk, es ist Werk Gottes in unserem Leben, das ist richtig. Und wir haben Anteil bekommen an der göttlichen Natur. Das ist etwas unfassbar Großes, was Petrus uns hier zusagt. Er schreibt, die kostbaren und allergrößten Verheißungen sind uns geschenkt, damit ihr Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Man könnte das so lesen und sagen, irgendwann wird es dann mal sein, ne? Damit, dass das als Ziel formuliert ist. Ich würde das aber anders lesen, nämlich uns sind diese kostbaren Verheißungen geschenkt, damit das andere Wirklichkeit wird. So wie wenn ich sage, was weiß ich, Eberhard hat die Sakristeitür schon aufgeschlossen, damit ihr Zugang habt zur Kirche. Und dann heißt das, das ist nicht irgendwann, sondern das ist jetzt da. Ne? Damit heißt, das war das Ziel, das war der Zweck. Deswegen haben wir dann aufgeschlossen, damit die hinten reingehen können, die Leute. Und so sagt Petrus, ihr habt kostbare Verheißungen beschenkt bekommen, damit ihr an der göttlichen Natur Anteil bekommt. Jetzt steht das offen. Jeden Tag. Und das heißt, der geistliche Mensch, der neugeborene Mensch hat das und er wächst darin. Und Das bedeutet, die Richtung seines Lebens, seines Hoffens, seines Strebens, die ist jetzt eine andere als bei Menschen, die kein geistliches Leben haben. Ein Christ sieht ja die Vergänglichkeit aller Dinge und er weiß gleichzeitig um sein ewiges Erbe. Und dieses beides, dass wir mit aller Klarheit die Vergänglichkeit und Nichtigkeit dieses irdischen Lebens sehen, so wie die Bibel das auch sagt, und gleichzeitig wissen, wir sind zur Ewigkeit von Gott berufen, wir sind jetzt schon seine Kinder, das löst ja etwas aus in den Entscheidungsprozessen, in den Wertungen, die wir vornehmen in unserem Leben, was uns vollkommen entscheidet von allen anderen Menschen. Dass es nämlich sinnvoll ist, das wissen wir, wenn wir denn wirklich Christen sind, dass es sinnvoll ist, alles in die Waagschale zu werfen und zu sagen, das Einzige, was sich im Leben lohnt, ist, Jesus nachzufolgen und dass sich sein Wille in unserem Leben verwirklicht. Und alles andere ist Nonsens. Das ist eine vollkommene Neubewertung. Das klingt jetzt natürlich so ein bisschen nach einem Automatismus, dass da Dinge ablaufen von alleine. Das weiß ich auch, das ist unsere Erfahrung meistens nicht. Dass da die Dinge von alleine passieren, sondern da gehört eine persönliche Entscheidung dazu, die immer wieder neu getroffen werden muss. Wir wissen ganz genau, wie wichtig diese Ermahnung ist, die in der Bibel steht, die Petrus hier ausspricht, dass wir nämlich zurechtgebracht werden müssen, immer wieder. Vor Augen gestellt bekommen müssen, worum es wirklich geht. Wir brauchen Ansporn, wir brauchen Korrektur und Motivation. Ich will ein Beispiel aus der Arbeitswelt nehmen. Nehmen wir eine Firma, die irgendein Produkt entwickelt und das auf den Markt bringen will, da mag das dem Team, was daran arbeitet, alles bekannt sein, woran sie da arbeiten. Trotzdem wissen die meisten Chefs heute, wenn sie gute Chefs sind in guten Firmen, wie wichtig es ist, dass das Team immer wieder ausgerichtet wird auf dieses Ziel hin. Oder ich nehme ein anderes Beispiel. Wir hatten eine Willow Creek-Konferenz vor einigen Jahren. Da hat gesprochen ein Hotelmanager, eine der größten Hotelketten der Welt. Und er sagte, er hat Leitsätze aufgeschrieben, 21 glaube ich, die für seine Hotels gelten und für alle Mitarbeiter. Das sind elementare Sätze. Und an jedem Montag wird in jedem Hotel in dieser Welt morgens die Belegschaft zusammengerufen und dann wird einer dieser Sätze wieder genannt, vorgestellt und etwas dazu gesagt. Und das hat er dann in dieser Konferenz berichtet. Es geht um Motivation, es geht darum, dass jeder, der in diesen Hotels arbeitet, weiß, das ist unsere Vision und das ist der Traum, an dem wir hier arbeiten. So soll das sein. Und wenn Menschen zu uns kommen, sollen sie dieses Gefühl haben. Und damit das Wirklichkeit wird, müssen wir das uns ständig vor Augen halten, was das im Einzelnen bedeutet. 21 Sätze. So, das heißt, jeder dieser Sätze kommt im Jahr zweimal dran, ne, so ungefähr kann man sagen. Und anders ist es im geistlichen Leben auch nicht. Petrus sagt, es genügt ja nicht, dass wir um den Segen wissen, der uns geschenkt ist, sondern wir sind zu einem Christentum berufen, das konkrete Auswirkungen hat und nicht nur im Kopf stattfindet. Und das ist ja der Krebsschaden auch in unserer Kirche, da ist man dann getauft und vielleicht irgendwann konfirmiert und dazwischen findet geistliches Leben nicht statt, nur dass man irgendwie so im Hinterkopf hat, ich gehöre auch zur Kirche. Aber was heißt das denn? Was heißt das denn, dass du zu Jesus gehörst in dem Alltag? Und da geschehen die Dinge nicht, ohne dass wir Fleiß daran wenden. Wendet allen Fleiß daran. Und ich lese noch einmal vor, was Petrus hier im Blick hat. Er weist im Glauben Tugend, in der Tugend Erkenntnis, in der Erkenntnis Mäßigkeit, Geduld, Frömmigkeit, Brüderlichkeit und die Liebe letztlich zu allen Menschen. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, dieser Reihenfolge, die Petrus hier macht, irgendeinen tieferen Sinn abzugewinnen. Mir ist das gestern nicht gelungen, warum da eins aus dem anderen hervorgeht. Vielleicht ist das auch gar nicht der Punkt. Ich vermute, dass es Petrus einfach darum ging zu betonen, dass diese ganzen Aspekte, die er hier benennt, dass man die nicht isoliert nebeneinander stellt, sondern dass sie alle miteinander verbunden sind. Und das ist ja auch logisch. Wie könnte denn zum Beispiel Glaube ohne Erkenntnis möglich sein? Also wenn wir überhaupt gar keine Erkenntnis haben, dann kann auch kein Glaube sein. Wir müssen ja wissen, was wir da eigentlich glauben. Oder kann es Brüderlichkeit geben ohne Geduld? Ich glaube nicht. Wir brauchen Geduld miteinander, auch für uns selbst. Und nur so kann ein geschwisterliches Leben in der Gemeinde Wirklichkeit werden. Es lohnt sich also nicht zu fragen, was Petrus hier auseinander abzuleiten scheint und warum, sondern vielmehr stellt er uns eine ganze Palette von Haltungen vor, die zu einem christlichen Leben gehören oder man kann sagen, ohne die ein christliches Leben gar nicht möglich ist. Beziehungsweise mindestens nicht glaubwürdig ist. Dass es dabei eine ganz große Schnittmenge zu philosophischen Überzeugungen gibt, also zum Beispiel Mäßigkeit, ne? Das ist eine ganze philosophische Richtung, die darüber spricht, wie wichtig das ist, dass der Mensch lernt, maßvoll zu sein. Also dass da eine solche Schnittmenge vorliegt, zeigt ja vor allem eins, der Glaube, der christliche Glaube zielt auf eine Lebensgestaltung, die auch von Nichtchristen durchaus als vernünftig erkannt werden kann. Also das ist ja nichts Versponnenes. Ist ja nichts Abgehobenes, sondern es sind ja ganz natürliche, vernünftige Dinge. Das Merkwürdige an überzeugten Christen ist ja nicht ihre konkrete Lebensführung, wenn sie sich darin üben, Geduld zu haben oder maßvoll zu sein oder brüderlich sich zu verhalten. Was ist daran auszusetzen? Nichts. Sondern das Merkwürdige ist ja bei gläubigen Menschen, wenn sie es denn wirklich sind, nur ihre radikale Ausrichtung. Ihre kompromisslose und radikale Ausrichtung auf das, von dem sie sagen, das hat Ewigkeitswert und alles andere nicht. Und da wird es ja den Leuten nur komisch, wenn dann zum Beispiel ein Christ sagt, ich mache da nicht mit. Ich mache da nicht mit, weil ich es falsch finde. Und dann kommt das Kopfschütteln der Umgebung. Dann sagt man, ja, muss man denn immer so radikal sein? Das ist ja irgendwie so engstirnig. Seid doch mal ein bisschen offen. Seid doch mal ein bisschen weltoffen. Als wenn Offenheit immer irgendwie von vornherein schon positiv wäre. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt. Eine offene Hose ist es nicht. Positiv, meine ich. Und dann kommen die sogenannten selbsternannten Vernünftigen und sagen, ach man, das ist zu viel Enthusiasmus, das ist so extrem, da setzt jemand ja seine Lebenschancen aufs Spiel. Kennt man ja aus dem Sozialismus. Ne? Wenn man da jetzt nicht mitmacht, dann kann man nicht studieren. Und wenn dann jemand sagt, ja, das ist dann eben leider so, dann sagt man ja, das ist zu extrem. Nee, das geht nicht, das ist zu extrem. Das ist das Einzige, was an Christen komisch gefunden wird. Nicht ihre moralische Ausrichtung, wenn sie denn wirklich so ist. Ne? Da würden die Leute sagen, das ist ja alles ganz vernünftig, aber es muss im Rahmen bleiben. Geduld ja, aber nicht so weit, dass es mir am Ende selber schadet. Das ist unvernünftig, während Jesus sagt, wer sein Leben verliert, wird es finden. Und dann sehen wir, wie allgemein hin, auch in der Kirche, man sich selber auf den Stuhl des Mose setzt und sagt, wir lehren, was vernünftig ist, nicht Jesus. Jesus hat gesagt, es ist vernünftig, sein Leben im Zweifelsfalle zu verlieren. Aber die vernünftige Welt weiß, dass es anders ist. Ja, da müssen wir entscheiden, wem wir jetzt das Recht einräumen, sagen zu dürfen, was richtig ist und was nicht. Ja, das sind harte Worte, ich weiß es. Ich habe deswegen hier Bodyguards schon hier. Die sitzen hier hinter mir, vier kräftige Männer. Zurück zum Text. Also was Petrus uns hier als Aufgabe stellt, wo wir unser Leben lang mit Fleiß dran arbeiten sollen, das sind alles gute Dinge. Da gibt es nichts auszusetzen. Aber sie widersprechen unseren Empfindungen an vielen Stellen, sie widersprechen auch unseren Wünschen. Und darum ist es eine Aufgabe, da dran zu bleiben, eine Aufgabe, die Fleiß erfordert. Damit ist das sicher gemeint, dass man dranbleiben muss. Man hat das nie einfach so im Griff. Man kann nicht sagen, jetzt habe ich das einmal verstanden und jetzt habe ich es im Griff. Nein, das hat man nie. Wer Fleiß aufwendet, zum Beispiel um ein Instrument zu lernen, was bedeutet das, wenn ich da Fleiß aufwende? Das heißt doch, ich mache mich immer wieder neu dran. Jeden Tag setze ich mich wieder dran und übe das. Und ich gebe nicht nach, auch wenn der Erfolg ausbleibt. Ich erinnere mich, ich habe 5 Jahre Klavierunterricht gehabt, habe es auch gerne gemacht. Ich habe manchmal tagelang dasselbe geübt und das ging nicht. Da kannst du ausrasten. Hat man manchmal dann irgendwie gegen das Klavier geboxt. Er sagt, scheiße. Und nach 3-4 Tagen auf einmal ging es, als wäre es nie anders gewesen. Ich jetzt heute manchmal Sachen spiele, habe ja auch schon wieder viel verlernt. Und jemand, der kein Instrument kann oder so gerade anfängt, die wundern sich, wie das gehen kann. Ja, man hält es dann für selbstverständlich. Aber es ist sehr viel Fleiß erforderlich. Und man kann niemals sagen, jetzt kann ich's. Weil man nämlich es nie so gut kann, wie man es können könnte, wenn man mehr geübt hätte. Das ist doch der Punkt. Und deswegen sagt Petrus hier, wendet allen Fleiß daran. Das heißt, alles, was euch möglich ist, tut damit diese Haltung in euren Lebensstil prägen. Und jetzt will ich noch zwei, drei Dinge sagen, aber vorneweg muss ich eins betonen. Man kann das, was ich jetzt sage, hören als ein Gesetz, als eine Pflichterfüllung, die ich jetzt sage, dass ihr müsst das jetzt machen, erfüllt eure Pflichten. Das wäre sicher falsch. Sondern es geht nur in der Hinsicht, dass man die Botschaft an sich heranlässt und dass Gottes Geist wirkt und man sagt, ja, das stimmt. Und dass man jetzt dann nach Hause geht, hoffentlich, und sagt, ich möchte mich daraus wieder neu besinnen. Ich möchte darauf wieder meinen Fokus legen, weil es vernünftig ist. Nicht, weil ich damit irgendetwas abarbeite. Es bleibt immer Geschenk und Segen Gottes. Ne? Aber der Segen fängt zum Beispiel darin an, dass jemand vielleicht sagt, verdammt nochmal, das ist richtig, ich habe es aus dem Blick verloren. Oder bestätigt wird und sagt, jawohl, ich mache es auch weiter. Es ist manchmal mühsam, es ist manchmal auch vielleicht ärgerlich, es geht manchmal gegen das innere Empfinden auch, aber es ist richtig und vernünftig und deswegen tue ich es, und zwar auch gerne. Und deswegen frage ich zum Beispiel, wie viel Fleiß hast du aufgewendet seit Jahresbeginn, um in der Liebe zu den Geschwistern im Glauben zu wachsen? Die Liebe zu den Brüdern und Schwestern kommt nicht von alleine. Das ist ein Märchen. Entweder investieren wir da etwas hinein oder sie findet nicht statt. Wie viel Fleiß ist geflossen in das Bemühen um Erkenntnis? Sagt Petrus ja. Ne? Wendet allen Fleiß daran, darin zu wachsen in der Erkenntnis. Manche sind da fleißig. Sie lesen in ihrer Bibel, sie hören DWG-Radio, gibt es gute Predigten oder gucken Bibel-TV, gute Sendungen an. Manche sind total crazy und kommen zum Bibelkurs in anderthalb Stunden mit Stift. Das ist ja also fast das Höchstmaß an Fleiß erreicht. Es ist wichtig, dass wir diese Dinge tun. Petrus sagt schonungslos, wo das nicht ist, wo diese Dinge nicht sind, die er da aufgezählt hat. Da ist Faulheit und Unfruchtbarkeit. Das sind harte Worte. Und ich möchte das auch noch mal konkretisieren und sagen, für die Gemeinde jetzt, als wir als Gemeinde Pölzig, ne, Kirche vor Ort, wenn das Bemühen um Erkenntnis in der Gemeinde nicht ist, dann wird die Gemeinde unfruchtbar sein. Und das droht uns ganz unmittelbar. Am Freitag kommt hier Jana Petri vom Landeskirchenamt Gemeindedienst. Ich möchte darum werben, unser Projekt hier vorzustellen und sagen, bitte ihr als Landeskirche, ihr müsst uns da schon mal helfen und sagen, wie kann das denn jetzt gehen, wenn die Pfarrbezirke so und so groß werden, das ergibt ja alles gar keinen Sinn mehr. Ich kann diese Orte alle gar nicht betreuen, das ist ja auch jedem klar. Also das eine wäre zu sagen, wie können wir unsere Strukturen so machen, dass es irgendwie sinnvoll, eine sinnvolle Arbeit möglich ist. Aber die eigentliche geistliche Wahrheit ist, dass an so und so vielen Orten kein geistliches Leben stattfindet, einfach nur, weil keine Pastoren da sind. Leute, das ist zu billig. Die findet nicht statt, weil die Gemeindeglieder nicht da sind. Die Fleiß darauf aufgewendet haben, geistliche Erkenntnis zu gewinnen und diese Erkenntnis anderen mitzuteilen, das ist eure Pflicht. Und es kann nämlich auch sein, dass ein Punkt kommt, wo es dann heißt, jede Woche Sonntag Gottesdienst in Pölzig ist für Pfarrer Triemann nicht mehr drin. Und dann zeigt sich nämlich, ob die Gemeinde faul und unfruchtbar ist und sagt, ja, dann ist es eben nur noch 14-tägig. Oder ob Leute sagen, verdammt nochmal, dann ist es meine Pflicht, das, was ich an Erkenntnis gewonnen habe, zu vertiefen und es anderen mitzuteilen. Und zwar Kindern und Jugendlichen. Wisst ihr, was hier los ist? Von Pölzig kannst du einen Radius ziehen von 15 Kilometern oder 20. Und dann guckt mal auf der Landkarte die ganzen Orte an und dann wisst ihr, an all diesen Orten findet keine Glaubensvermittlung mehr statt. Flächendeckend Familien, wo Kinder groß werden, die nichts mehr lernen. Das ist die Wirklichkeit unserer Volkskirche. Wir brauchen diesen Begriff gar nicht mehr verwenden. Er ist lächerlich. Was Petrus hier sagt, das sind harte Dinge, aber sie sind wahr. Wenn wir nicht Fleiß darauf aufwenden, zu sagen, wie kann ich meine Freizeit, die mir von Gott gegeben ist, dafür aufwenden, dass die Vermittlung des Glaubens weitergeht an die, die es nicht wissen, Kinder, Jugendliche, erwachsene Leute, egal, dann wird das nicht stattfinden. Und dann heißt das, dann ist die Gemeinde letztlich unfruchtbar. Und die Gemeinde ist immer so fruchtbar oder unfruchtbar wie die Fülle ihrer Einzelnen. Ich weiß ja nicht, was für Gaben dir von Gott gegeben sind. Ich kann jetzt nicht sagen, jeder kann oder soll hier einen Bibelkreis machen. Das will ich nicht sagen. Jeder hat andere Gaben und Befähigungen. Aber irgendwo muss es sich zeigen, dass hier es auch überfließt. Jesus hat auch harte Worte gesagt. In Johannes 15 sagt er, sind Reben an einem Weinstock, wenn sie keine Frucht bringen, dann behindern die nur, dann werden sie abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Ich möchte hoffen, dass jeder sagt, zu denen will ich nicht gehören. Es besteht die reale Chance. Nee, das ist ja keine Chance, sondern die reale Gefahr. Es besteht die reale Gefahr, dass man abgeschnitten wird, weil da einfach nichts sich bewegt. Und weil die ganze Ausrichtung nur auf eigenen Vorteil und eigene Beliebigkeiten und was uns so anliegt, und das ist die Ausrichtung, was Gott wichtig findet, was uns aufgetragen ist, kommt an dritter, vierter, fünfter Stelle. Das geht nicht. Sondern es besteht dagegen die reale Chance, dass du eine Rebe bist an dem Weinstock, die Frucht bringt. Das ist das Ziel, das ist Gottes Plan für dich, dass du geistliche Frucht bringst. Und das ist ein großartiges Ziel. Und deswegen sagt Petrus, bemüht euch darum, dass ihr eure Erwählung und Berufung festmacht. Und hier ist wieder beides miteinander verbunden. Er sagt, ihr seid erwählt, ihr seid von Gott erwählt und gerufen. Das ist Geschenk, ja? Aber jetzt bemüht euch, dass ihr das festmacht. Und das heißt, das spukt eben nicht irgendwo im Gefühlsraum oder im Kopf nur herum, sondern festmachen heißt ja, das wird handgreiflich irgendwie, nicht? Wo wird es handgreiflich? Nee, handgreiflich wollen wir nicht werden. Wie soll ich das jetzt sagen? Wo wird es greifbar im Leben eines Christen, dass er von Gott berufen ist? Wir können uns diese geistlichen Dinge nicht selber geben. Wir sind aus Gnade errettet. Wir haben diese Kraft nicht aus uns selbst. Das stimmt. Aber ob die Gnade Gottes in unserem Leben dann auch sich manifestiert, das ist eine andere Frage. Und die sollen wir nicht sorglos beiseite schieben. Gottes Gnade, seine Vergebung und seine Berufung geschehen nicht in einen leeren Raum hinein, sondern wir müssen sie im Alltag festmachen, sonst sind sie nur Hirngespinste. Und wie sie sich manifestieren, hat Petrus hier geschrieben, nämlich in Tugend, Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Frömmigkeit, Brüderlichkeit und die Liebe zu allen Menschen. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.